Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und piu piu piu, ihr hört den täglichsten Videospiel-Podcast der Welt, heute live aus dem All und bei mir ist der Wing Commander Micha, guten Morgen.
Guten Morgen, der unendliche Weiden.
Du erinnerst mich ja schon so ein bisschen an die Katzenwesen aus Wing Commander, wenn ich mich so dich in Erinnerung rufe mit deiner wallenden Mähne und so.
Ja, ja genau. Ich habe mir immer ein Video gewünscht, wo die dann wirklich so im 18er-Jahres-Style vor so einem Ventilator stehen und irgendwas, weißt du, so Popschlager 80er-mäßig singen. Das hätte bestimmt geil ausgesehen. So ein Video vermisse ich.
Ja, ich vermisse auch so Spiele wie Wing Commander und da kommt ja das heutige Spiel so ein bisschen und versucht, dieses Loch zu füllen. Wir reden heute über einen Sci-Fi-Shooter, Dogfights im All. War natürlich nicht alles, was Wing Commander damals ausgezeichnet hat, aber es war ja zumindest einer der Faktoren, die uns damals in den, wann waren das, 90er Jahren, oder? In den 90er Jahren so fasziniert haben, neben den schlechten Bluescreen-Screens.
Ja, aber Mark Hamill hat mitgespielt, Alter.
Ja, das stimmt, Alter.
Das war schon cool. Also das war damals, also Wing Commander, also aus heutiger Sicht ist Wing Commander, was das spielerisch betrifft, eigentlich gar nicht so gut. Wirklich sehr schlecht gealtert. Da gibt's auch, können wir ja gleich zum Abschluss ein paar Beispiele bringen, was für tolle Spiele es da in den Genre gibt, die wo es sich heute noch lohnt reinzugucken, aber Wing Commander ist echt schlecht gealtert. Also ich habe mir irgendwie kürzlich nochmal die PlayStation-Version von irgendeinem Spiel angeguckt. Alter, nee, also das Spiel macht nicht so viel Spaß, aber es ist so vom, der Charme ist halt irgendwie so da, dadurch, dass sie halt diese ganzen Videosequenzen hatten, Leute, die kostümiert durch die Gegend gelaufen sind. Mhm. Und es war so, also, ich weiß nicht, ich glaube, das hat Chris Roberts selber geschrieben, ist jetzt nicht so super schlecht, aber es hatte schon einen gewissen, ich sag mal, Samstags-Nachmittags Science-Fiction-Flair so. Also, kann man so, würde sich für mich so einreihen in Sequest oder die schlechteren Star Trek-Folgen. Also, so ungefähr auf dem Niveau hat sich das bewegt. Aber es hat dann einfach so, sowas wird halt heute nicht mehr gemacht. Also, FMV ist ja allgemein gar nicht mehr so das Ding. Heute wird ja alles lieber gerendert. Aber ich fand das damals sehr geil. Und das war halt Mark fucking Hamill, der in Wing Commander mitgespielt hat. Und das hat das Ganze natürlich auch extrem aufgewertet.
Ja, absolut. Aber der Kern des Spiels war ja schon auch die Dogfights im All, nämlich eben so ähnlich wie bei X-Wing versus TIE Fighter. Das deutlich bessere Spiel übrigens. Und diese Art von Spielen, die gab es dann ganz lange nicht mehr. Also die hat man so ein bisschen vermisst. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass die Joysticks weggefallen sind. Irgendwann hat man natürlich alles nur noch mit Gamepad gespielt oder nur noch mit Maus und Tastatur. Und auf einmal gab es diese Spiele nicht mehr. Und jetzt auf dem Smartphone gab es vor einigen Jahren so ein kleines Revival. Da hat das Studio Fishlab Studios hat eine Serie ins All, wollte ich gerade gesagt, ins All gebracht, in den App Store gebracht, nämlich Galaxy on Fire. Und jetzt unabhängig davon, ob ihr Smartphones besitzt oder die Spiele gespielt habt, gibt's jetzt einen Ableger dieser Serie auch für die Nintendo Switch und über die wollen wir heute reden. Das ganze Ding nennt sich Manticore und im Untertitel steht noch Galaxy on Fire. Ist verwandt mit dieser Serie. Da reden wir jetzt drüber, wo da die Unterschiede liegen. Aber es ist im Endeffekt eigentlich eine Adaption des dritten Galaxy on Fire, was für iOS und Android erschienen ist, oder Micha?
Naja, eigentlich verwandt ist eigentlich schon fast untertrieben. Also es ist der dritte Teil, nur ohne den ganzen Free-to-Play-Kram und ohne die ganzen Mechaniken, die man damals bei der Handy-Version, bei der Smartphone-Version irgendwie drin hatte. Und sie haben, um das zu illustrieren, einfach den Namen vertauscht. Also statt Galaxy on Fire 3 Doppelpunkt Manticore heißt es jetzt Manticore Doppelpunkt Galaxy on Fire. Hä? Also um die Leute komplett zu verwirren, hat man halt diesen Namen gewählt. Das ist aber eigentlich der dritte Teil. Also das ist, sowas gab es ja auch schon mal, also solche Umsetzungen von diesen Galaxy on Fire Spielen ist jetzt nicht ganz neu. Es gab für den PC, gab es zum Beispiel auch von dem zweiten Teil eine HD-Auflage, Galaxy on Fire 2 HD, sinnigerweise benannt, übersichtlicher als jetzt dieser Switch-Teil. Und ja, Manu, ich nehme es jetzt mal so ein bisschen vorweg. Also ich finde, eine Portierung von einem Smartphone-Spiel zu einem klassischen Konsolentitel oder zu einem PC-Titel, je nachdem, wie man es sieht, man merkt da einfach doch, wenn man das 1:1 transportiert und wenn man da einfach nicht viel dran verändert, außer vielleicht die Währung rausnehmen und das ganze Micropayment-System, dann merkt man doch, das sind zwei unterschiedliche Welten, oder?
Ja, wobei ich mich frage, ob man das so stark merkt jetzt bei Manticore, dass es mal ein iPhone oder ein Smartphone oder ein Tablet-Spiel war. Also wir können ja erstmal beschreiben, was es ist. Du spielst einen Piloten, der in der Neox-Galaxie auf Raumpiraten stößt. Also so ein bisschen Klischee-Raumgeschichte. Du ballerst dich irgendwie durch die Gegend, hast, wie gesagt, spannende One-on-One-Fights mit, oder vermeintlich spannende One-on-One-Fights mit feindlichen Piraten. Und die sehen auch wirklich so ein bisschen so bestialisch aus. Da gibt's dann so Bosskämpfe und es gibt dann auf dem Weg dahin so einen Missionsbaum, wo du eben durch verschiedene Trümmerfelder mal fliegst oder mal eine verlassene Raumstation irgendwie beschützen musst. Also so ganz, ganz klassisch, wie man es sich vorstellt. Geschichte passt irgendwie auf den Bierdeckel. Da gibt's halt irgendwelche, wie gesagt, Raumpiraten und du versuchst die halt irgendwie diese Galaxie da zu beschützen. Yada, yada, yada. Denn man spielt's nicht wegen der Geschichte. Also das ist jetzt kein großer Pluspunkt. Es ist aber wenigstens einigermaßen nett präsentiert. Es gibt Sprachausgabe mit guten Sprechern. Du hast irgendwie auch so das Gefühl, irgendwie wirklich da ins All zu fliegen. Die Grafik ist eigentlich ganz cool. Also war auf dem Smartphone unglaublich beeindruckend. Das kann man dem Spiel tatsächlich echt nicht vorwerfen. Die Fishlabs haben da echt schicke Grafik auf dem Smartphone und auf dem Tablet präsentiert. Und es sieht auch auf der Switch-Version jetzt relativ gut aus, würde ich mal sagen. Aber es macht leider keinen Spaß so richtig. Also optisch habe ich gar nicht so viel auszusetzen, ehrlich gesagt.
Okay, lass uns dann gleich mal bei der Optik bleiben. Also Optik gebe ich dir absolut recht. Sehr schöne Grafik. So ein bisschen, also man merkt halt bei manchen Oberflächen, wenn man da so nah ranfliegt an so Strukturen, an Raumschiffe oder so, dann sieht man schon so, dass die Texturen jetzt nicht die beste Auflösung haben, könnte ein bisschen knackiger und schärfer sein. Aber dafür ist die Farbästhetik wirklich sehr, sehr schön. Also die Orte, die du da besuchst, sind alle auch sehr gut von den Farben entsprechend komponiert. Also du hast die richtigen Komplementärfarben, du hast halt Orte, die sind dann irgendwie so ins Bläuliche, mehr so ins Grünliche. Teilweise, es gibt ein richtig geiles Szenario, wo alles so wirklich feuerrot ist irgendwie, weil da gerade im Hintergrund so ein Planet explodiert ist und so. Es sieht wahnsinnig gut aus. Und es läuft auf der Switch sowohl im Handheld als auch im Dock-Modus butterweich. Also du hast selbst im Handheld-Modus eine Framerate von 60 Frames, was für diese Art von Spiel, für so einen Weltraum-Shooter natürlich extrem smooth ist. Und es wirkt sich auch sofort auf die Steuerung aus, weil die ist halt auch relativ einfach. Also du hast, dadurch, dass es ein Smartphone-Spiel war, war die sowieso schon sehr entschlackt. Du fliegst automatisch nach vorne, kannst beschleunigen und bremsen. Also das Boosten fühlt sich so ein bisschen an wie bei Star Fox. Also man drückt da länger auf eine Taste und flitzt dann so nach vorn. Bremsen gibt's halt auch, so dass du da fast bis zum Schittern kommen kannst und
Barrel Rolls,
ja genau, du kannst Barrel Rolls machen. Du, Barrel Roll kannst du dann wirklich, du musst dann zweimal in die Richtungstaste drücken oder eine Shooter-Taste und dann hast du im Prinzip was ein Barrel Roll. Ist auch wichtig für, um Geschossen auszuweichen und so. Und also es wuppt wunderbar. Also rein so vom so formal, so jetzt richtig auf dem optisch und halt von der Steuerung ist das Ding einfach einwandfrei. Das läuft
genau. Kurzer Hinweis an der Stelle noch, man schießt auch diesmal mit Tastendruck. Genau. Also bei der Smartphone-Version, da schießt er einfach automatisch, weil du ja keinen Schulterbutton oder so hast. Mhm. Wenn du in der Reichweite bist und quasi das Fadenkreuz in diesem, was man aus Science-Fiction-Shootern kennt, dieses Zielmarkierung, die so leicht immer vor dem Schiff ist, um halt diese Flugbahn der Schüsse mitzuberechnen. Wenn du da drin bist, schießt der automatisch. Hier musst du es noch selber machen. Kannst dann mit den Tasten auch eben wechseln zwischen Lasergeschoss oder eben so eine Art Nahkampfwaffe, so Pulscannon, je nachdem, was du halt ausrüstest. Du hast so ein Upgrade-System dann auch drin, da kommen wir gleich nochmal dazu. Also das funktioniert schon alles so, wie man es kennt. Und es, die Steuerung ist auch sehr angenehm und geht gut von der Hand, sowohl mobil als auch mit dem Pro-Controller in der Dockstation. Da gebe ich dir absolut recht. Das Einzige, was mich gestört hat, die Grafik ist geil, es läuft flüssig und es steuert sich gut, aber es kommt kein Geschwindigkeitsgefühl auf. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bin relativ statisch oder langsam. Also es hat nicht so dieses ich zische durchs All-Gefühl.
Ja, das ist also das ist auch schwierig in Worte zu fassen, warum das nicht so gut funktioniert. Also zum einen hast du fehlt so ein bisschen der Sound, der dir sagt, du bist schnell. Also irgendwie irgendwas fehlt da im Sounddesign. Also Explosionen, Waffen und so ist alles gut. Das funktioniert so, wenn es um Kampf geht und so ist das prima. Und auch wenn du und meistens spielt das Ganze in so, ich weiß nicht, so Weltraumfriedhöfen, da hast du halt immer irgendwelche Metallstrukturen, die dann so durch die Luft fliegen und kaputte Schiffe und so. Deswegen hat man schon Objekte im Raum, die mit denen du natürlich auch Entfernungen dann entsprechend irgendwie einsetzen kannst. Und du kriegst später auch ein relativ schnelles Schiff noch. Also du hast so die Auswahl aus verschiedenen Schiffen, die du so freispielen kannst. Und gibt's auch eins, das dann, oder mehrere, die relativ schnell sind. Da ist schon flott, also kann man machen, aber da fehlt so ein bisschen das, was dir sagt, ich durchdringe da so einen Raum. Ich glaube, es hat ist so irgendwie ein bisschen mit dem Fluchtpunkt zu tun, mit der Bildperspektive und halt aber auch mit den Partikeln, die so durch die Luft fliegen. Da fehlt irgendwie so ein bisschen was, um dieses Geschwindigkeitsgefühl zu suggerieren. Und es liegt aber auch ironischerweise an dem, was ich gerade gelobt habe, nämlich auch an der Steuerung. Weil du hast ein so direktes Gefühl für diese Flieger und du kannst in den Optionen dann auch die Empfindlichkeit so hochstellen, dass gerade wenn du boostest, irgendwie nicht so richtig diesen Einfluss der Geschwindigkeit merkst. Es ist so. Also ich glaube, daran kann man es auch am ehesten festmachen. Du kennst es ja wahrscheinlich von so Arcade-Racern. Zum Beispiel, wenn man da jetzt auf die Boost-Taste drückt, sagen wir mal Burner oder so, dann ist der Wagen halt sehr schwer zu kontrollieren. Und es ist halt wirklich ziemlich schwierig, in die Kurven zu gehen und so, weil klar, du präst ja irgendwie einfach so nach vorne. Und das fehlt hier so ein bisschen. Also das ist ein bisschen zu direkt von der Steuerung. Man kann zwar immer sehr schön viel wenden und so, aber ich finde zum Beispiel, dass das Everspace da auch viel, viel besser so.
Ich wollte gerade sagen, ja. Everspace hat mir das viel besser rübergebracht, dieses Spielgefühl. Klar, es ist auch eher, es ist ein ganz anderes Spielkonzept, also auch eher so Roguelike-artig, hatten wir ja auch eine eigene Folge drüber, könnt ihr mal nachhören. Mhm. Ganz anderes Spielprinzip. Hier ist es sehr linear, sehr arcadig, aber das Gefühl, das Geschwindigkeitsgefühl, das Steuerungsgefühl, dieses Gefühl im Weltraum zu sein, fand ich bei Everspace deutlich gelungener.
Ganz genau. Ja, das ist halt so das Ding mit diesem, aber ich finde, das ist gar nicht das Problem, weshalb das nicht so. Das
ist nur ein Problem.
Das ist nur eins von vielen Problemen. Also das allergrößte Problem ist, also vielleicht noch ein, zwei Worte Takte zu der Geschichte. Das ist das, was mich sehr stark gestört hat. Also du hast halt diese, du hast total gute Illustrationen, du hast total gute Sprecher, du hast so einen Rahmen und so. Und du hast wirklich eine riesen Bibliothek zu der ganzen Hintergrundgeschichte. Also da gibt es irgendwie politische Intrigen und Parteien und verschiedene Rassen arbeiten zusammen, um die diplomatisch zusammenzuleben. Oder da geht es um einen Terroranschlag. Also du sollst ja auch herausfinden, was es mit so einem großen Anschlag auf sich hat. Das ist alles eigentlich prima. Nur lagern die das alles irgendwie in optionale Dokumente aus, die einfach so zur Seite geschoben werden. Und trotzdem gibt es im Spiel aber Gespräche. Und diese Gespräche sind unfassbar banal. Also wenn du zum Beispiel auf Endgegner triffst und so, dann haben die schon eine Art von Charakter. Also die haben eine eigene Stimme, einen eigenen Sprecher, eigene Sprechzeilen. Die haben alle auch irgendwie eine Form von Motivation, Agenda, whatever. Also irgendwie Sachen, die sie motivieren, da jetzt mit dir ins Gefecht zu ziehen. Da steckt potenziell was hinter. Und ja, man müsste dann dazu in die Option gehen, in dieses Archiv rein und dann nachlesen, was mit diesen Leuten eigentlich ist. Und das, absolut. Ich meine, gerade bei diesen, ja, ich meine, gerade ist ja das, was bei Wing Commander und so bei all diesen ganzen Weltraumspielen auch so cool war oder bei Starlancer zum Beispiel, was ja auch sehr stark auf Funksprüche ausgeht. Die ganze Story wird halt immer mit diesen Funksprüchen erzählt und die Konversation zwischen den Piloten erzählt halt einfach die Geschichte einfach immer weiter, ohne dass das ganze Spiel mit irgendwelchen Zwischensequenzen unterbrochen wird. Und die Chance ist ja einfach komplett verpasst. Und dabei hast du schon zwei Flügelmänner. Also du hast ja so eine Mechanikerin dabei, die man am Anfang kennenlernt und noch so ein Alien-Typ irgendwie. Die beiden helfen dir, sind deine Freunde. Sie baut dann später in Optionen dann mit dein Schiff um. Sie ist dann für die Upgrades und so verantwortlich und er ist, glaube ich, für diesen Dokumentenkram irgendwie zuständig. Da hast du noch so einen Captain und so. Und du denkst, mein Gott, ich will diese Leute doch mal kennenlernen. Das ist doch eigentlich voll cool. Und diese Bilder sehen auch cool aus. Also sie haben sich ja ganz klar Gedanken gemacht, wie diese Welt theoretisch funktionieren könnte. Und es ist alles irgendwie da, aber es ist so ein bisschen wie bei Destiny, einfach alles so ein bisschen zur Seite geschoben, damit das nicht zu arg. Und das ist halt da genau falsch, weil die Zwischensequenzen und diese Unterbrechung durch Funksprüche, die gibt's ja sowieso. Nur sind sie hier mega belanglos. Also sie sagen,
Alter, bei Star Fox begleiten dich Hasen und Kröten und die Leute haben mehr Charakter.
Ja! Weißt du? What the fuck? Ist so. Also kann man nicht anders sagen. Star Fox hat mehr Story, mehr Geschichte in den eigentlich sehr reduzierten Arcade-Kontext irgendwie. Und das kriegt Star Fox besser hin als Manticore. Und das hat mich
mega geärgert. Das hätte Manticore tatsächlich gut getan, wenn sie da weiter ausgebaut hätten. Weil gerade in den Missionen wird es einem auch relativ schnell langweilig, weil halt genau sowas fehlt. Die Motivation, die Begründung, warum man diesem Fadenkreuz die ganze Zeit hinterher jagt. Und mehr macht man ja eigentlich auch nicht. Also mal abgesehen davon, dass das wenig Funksprüche, wenig Story und wenig Charakter hat, wenn es wenigstens Spaß machen würde, diese Arcade-Missions zu fliegen, dann könnte man ja vielleicht das irgendwie noch verkraften. Aber ich finde, es ist unglaublich monoton, dieses Spiel.
Ja.
Also du hast immer die gleichen gleiche Gegnerverhalten. Du hast dann auch so Macken, wie zum Beispiel, es gibt dann zwar einigermaßen coole Bossgegner, bei denen sich irgendwie was Cooles mal einfallen lassen. Also einer der ersten größeren Bossgegner zum Beispiel hat halt so ein Schild, bei dem er sich selber wieder auflädt, wenn du ihn triffst. Also du musst dann sehr vorsichtig sein, wann schieße ich auf ihn, wann nicht. Du musst natürlich erst seine Schilde reduzieren und dann hat er aber eben so einen Schutzmechanismus und wenn du ihn dann draufballerst, dann lädt sich seine Energie wieder auf und so weiter. Das heißt, du musst dann immer währenddessen warten und auch irgendwie seine Henchmen irgendwie abknallen. Aber dann fällt dir auf, dass das irgendwie immer, also dass es nonstop ist. Du kannst da gar nicht dich irgendwie emporarbeiten, weil es kommen einfach unendlich Gegner spawnen. Die spawnen immer wieder. Du kannst die abschießen, um dir ein bisschen Luft zu verschaffen. Dann ballerst du sein Schild ab und es dauert 20 Minuten, 25 Minuten, bis du endlich dieses blöde Schild runter hast. Und es ist einfach nur monotone Arbeit. Es macht keinen Spaß. Du agierst nicht besonders clever mit der Umwelt. Also du hast ja schon gesagt, man fliegt durch so Raumschiffhäfen und man muss eigentlich immer nur aufpassen, dass man nicht irgendwie blöd dagegen knallt an die Sachen. Aber es ist auch nicht wirklich schlimm, wenn das passiert. Und man kann nicht irgendwie Katze und Maus spielen in diesem Friedhof. Weißt du, man könnte da so viel mehr machen oder mit irgendwelchen Elementen arbeiten, die dir irgendwie Deckung geben, die deine Schilde schwächen. Weißt du, also sind so viele Ideen, die man da machen könnte, aber sie nutzen das Potenzial meiner Meinung nach gar nicht des Settings.
Ja, es hat ja auch mit diesen Gegnertypen zu tun. Also du fliegst ja zum Beispiel auch durch Asteroidenfelder und man hätte da zum Beispiel so geile Gegnertypen oder Waffentypen machen können, dass dann zum Beispiel Minen hinter so Felsbrocken irgendwie versteckt sind. Also so ist es ja zum Beispiel auch bei Everspace. Da gibt es halt auch einfach Gegner, die dann irgendwie in so einer Höhle versteckt sind oder so. Oder du musst ja Ressourcen dann teilweise aus solchen Ecken irgendwie rausholen. Also da machst du auch einfach mehr mit dem Raum. Und hier ist das wirklich nur Kulisse. Also eine Kulisse, die auch selbst wenn du mal dicht daran vorbeifliegst, nicht zuverlässig funktioniert, weil die Kollisionsabfrage, also so schön das aussieht, aber die Kollisionsabfrage ist sehr ungenau. Du hast, manchmal fliegst du einfach durch Objekte irgendwie so durch, also dann ist da irgendwie so, sind da so Metallstreben zum Beispiel, die dann so durch die, von einem Gerüst irgendwie abstehen, da fliegst du einfach durch. Und dann gibt's andere Stellen, dann denkst du, ach, ich habe hier locker Platz, kann hier ganz behende an diesem dicken Brocken vorbeifliegen und dutsch, triffst du einfach plötzlich so eine unsichtbare Wand. Und deswegen, selbst wenn du versuchst, dir einzubilden, das wäre ja irgendwie geil, an diesen Dingern vorbeizufliegen, klappt's halt auch nicht immer hundertprozentig. Und dass die Gegner kommen nie auf die Idee, ist genau das, was du sagst, dann mal reinzufliegen. Also es gibt ja so große Strukturen, es gibt so eine große Raumstation zum Beispiel.
Ja, die sind da nie drin.
Die eben mega geil aussieht, also die wirklich gut aussieht, sieht aus wie so eine riesige Antennenanlage. Also die ist wirklich so, die ist so aufgebaut wie so Antennenstreben und am Ende gibt's dann auch so Signallichter, damit die Leute nicht gegenfliegen. Sieht so, also wirklich sehr, sehr geil visuell, aber die Gegner machen nichts damit. Also die fliegen nicht drumrum, sie nutzen irgendwie keine Ecken oder so und das ist dann egal. Also warum braucht man diese Kulissen? Die sehen einfach nur hübsch aus, aber wenn ich nichts damit machen kann, dann ist das total Wayne. Und dann kommen irgendwann auch große Schlachtschiffe und du denkst, boah, das ist ja super, Schlachtschiffe, mega geil, aber es kommt nie dieses Gefühl von Weltraumschlacht auf. Also vielleicht liegt das daran, dass es ursprünglich mal ein Handyspiel war und dass sie deshalb dann die Ressourcen dann nicht voll nutzen konnten. Das Spiel ist ja immerhin schon 2-3 Jahre alt eigentlich. Aber oft, also du sitzt da und denkst, wo sind denn diese fetten Weltraumschlachten? Wie aus X-Wing vs. TIE Fighter oder Project Sylphie zum Beispiel oder so, wo einfach die fetten Laserexplosionen irgendwie kommen und du spürst halt nie diesen Druck. Du spürst nie diesen Druck, irgendwie in Gefahr zu sein. Und das sieht auch an den Standardgegnern, weil die machen immer dasselbe. Die fliegen immer auf dich zu, setzen vielleicht 2-3 Schüsse irgendwie ab. Sie fliegen dann immer an dir vorbei. Du kannst immer eine Kehrtwende machen. Durch die sehr direkte Steuerung ist das auch sehr leicht. Und du musst da quasi einfach nur denen in den Rücken schießen. Wenn du die sowieso nicht, also es gibt später so Waffentypen wie so eine Art Sniper-Schuss oder Raketen, wirst du dann irgendwie, wenn du die sowieso nicht aus der Entfernung abschießen kannst, weil der Zielbereich ist so riesig. Also du musst einfach, der ist wirklich selbst im Dock-Modus einfach gigantisch groß gefühlt.
Also als Beispiel, der ist wirklich zweimal so groß wie das Schiff.
Ja.
Locker.
Ja. Und man sieht das Schiff nicht mal. Also man kann es, also vor allem im Handheld-Modus kannst du es dann nicht mal erkennen. Also da siehst du irgendwie vielleicht mal 2 Pixel und es reicht aber völlig auf diesen riesigen Kreis zu rotzen und es explodiert. Also anspruchsloser geht's gar nicht. Es funktioniert auf dem Mobiltelefon natürlich, weil du ja auch Touch-Display und da muss man Kompromisse eingehen. Da kann man natürlich nicht so kompliziert so eine komplizierte Kollisionsabfrage einbauen. Das ist voll okay, das verstehe ich. Aber bei der Anpassung von der Switch-Version, das ist ein anderes Publikum. Also ich erwarte einfach auch da ein Spiel, das mich auch ein bisschen mehr fordert und ein bisschen mehr passiert. Und das wirkt sich leider auch dann auf diese gesamte Atmosphäre von so einer Weltraumschlacht aus. Du hast nie irgendwie so dieses, weiß ich, will doch, da, man sieht doch die Bilder aus Star Wars, aus Star Trek, aus Battlestar Galactica und denkt so, boah, da will ich mal mittendrin sein. Und auch so diese VR-Spiele, die du teilweise hast, hier das Eve Valkyrie und so, die haben ja auch genau dieses Gefühl. Also die hätten dieses Gefühl auch, selbst wenn es kein VR-Spiel wäre. Sie zeigen dir einfach, wie sowas aussehen kann. Und,
Und der Dogfight-Modus aus Battlefront zum Beispiel, ja, genau. Oder? Der ist ja auch, der macht auch Laune. Da hast du auch das Gefühl, du bist Teil einer riesigen Raumschlacht.
Ja, aber das gibt so.
Das fehlt hier total. Auch die einzigen Momente, wo es dann mal cool dieses Gefühl hat, ist, wenn du so Raumbasen beschützen musst. Dann kommen dann irgendwie von allen Seiten irgendwie so Drohnen oder so Angreifer oder so Raketen, die dann so langsam fliegen und du bist irgendwie so der Einzige, der es noch retten kann und diese Raketen irgendwie rechtzeitig abzuschießen. Das sind ganz coole Momente, aber auch wenn man die einmal gemacht hat, sind die halt auch rum. Also die wiederholen sich einfach alle so stark. Es ist einfach ein wahnsinnig monoton. Und klar, wir vergleichen es jetzt ständig mit dieser mobilen Version und versuchen das da herzuleiten. Auch unabhängig davon, wenn wir das nicht wüssten, würden wir sagen, das ist monoton. Aber es ist zumindest sehr stark nachvollziehbar von der Begründung her, was wir immer sagen, Bushaltestellen kompatibel. Ich glaube, das rührt wirklich daher, dass halt die mobile Version in kurzen Schüben spielbar sein musste und du dazwischen immer wieder diese Pause hattest von, weil es war ja ein kostenloses Spiel oder ist ein kostenloses Spiel und Reparaturen und so kosten Zeit oder halt Geld mit Micropayment. Das hast du ja hier nicht, aber was geblieben ist, ist jetzt recht kurzweilige, sehr kurze Missionen, die du mal ebenso schnell zwischendurch auf dem Smartphone spielen kannst, oder? Und ich glaube, dass das der Grund dafür ist, dass diese Missionen jetzt nicht irgendwie eine mehrschichtige Missionsstruktur haben und auch von der Anzahl der Feinde, die gleichzeitig in deinem Sektor sind, dass das so ein bisschen die Begründung dafür ist oder die Herkunft ist.
Ja, und ich denke auch, dass es auf dem Smartphone gut funktioniert, wenn man zwischendurch mal so 2-3 Minuten killen möchte, dann ist es halt auch toll, eine relativ einfache Steuerung, einen sehr einfachen Schwierigkeitsgrad zu haben. Das ist ja auch darauf ausgelegt, den Leuten, also das ist ja auch innerhalb der Fans von Galaxy on Fire sehr umstritten, der dritte Teil. Also,
stimmt, die sagen alle, der zweite war so viel besser.
Ja, der zweite war viel besser. Der zweite, genau, der war auch von der Spielstruktur zugänglicher, war einfach mehr Spiel. Und der dritte ist wirklich sehr stark darauf aufgelegt gewesen, dass dieses Free-to-Play-Modell ausgenutzt wurde. Man musste Raumschiffreparaturen zum Beispiel kosten Zeit oder halt Geld. Also du darfst dann nicht mal angeschossen werden. Und müsstest dann normalerweise irgendwie warten. Und das hast du natürlich in der Switch-Version jetzt nicht. Aber das ist so ähnlich wie mit diesem Rennspiel, das ich letztes Jahr mal gespielt habe. Ich weiß, irgendwas mit Drive Unlimited oder so. Ich habe den Namen vergessen. Und da war das auch so ähnlich. Also man hat da einfach, wenn du merkst, da ist diese Ingame-Kaufgeschichte nicht drin, du hast diese Mechanik nicht drin, die darauf ausgelegt sind, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, merkst du, wie dünn diese Spiele eigentlich sind. Weil sie ja nur um dieses finanzielle dieses Finanzkonzept drumherum gebaut sind und so. Und ich würde nicht sagen, dass man aus dem Manticore jetzt nicht ein gutes Spiel hätte machen können. Das hätte man nämlich, weil die Voraussetzungen sind.
Ja, da. Absolut.
Und deswegen ist das Spiel so mega frustrierend. Man sitzt da und denkt, mein Gott, das ist doch so cool, ein Weltraumshooter auf der Switch und es sieht gut aus und die haben doch alles, es steuert sich super, es Waffen haben Wumms und so, man kann sein Schiff aufrüsten, man kann neue Waffen kaufen, es gibt ja irgendwie über 20 Schiffe, die man da freischalten kann und so. Es gibt eine Story theoretisch, die da irgendwo ist und so. Und die Charaktere sind auch ganz sympathisch und du hast auch so eine Bord-KI, die immer wieder, so wie bei Everspace übrigens, die immer so einen Kommentar irgendwie von sich ablässt und so, das ist alles irgendwie ganz cool und theoretisch müsste das eigentlich geil sein und man hat dann zwischendrin dann auch so ein paar abwechslungsreichere Missionen, die fand ich jetzt nicht so prall. Man muss manchmal irgendwelche Gegenstände suchen oder halt dieses.
Boah, ich wollte gerade sagen, das ist ja so nervig, oder? Oh, wenn wenigstens das Upgrade-System motivierend wäre, ja. Also man steigt natürlich im Level auf durch Abschüsse und so weiter, aber man kann dann einfach zwischen den Missionen in diese Galaxien, die man dann schon entdeckt hat, oder diese Sektoren, einfach so wieder reingehen und dann von der Basis halt so ein bisschen rumfliegen in diesem Weltraumschrott. Dann kommen ab und zu mal ein paar Piraten, die dich stören. Im Endeffekt scannst du einfach die Gegend ab. Du hast dann so eine Drohne, so eine Sonde, die dir halt mit Farben und Tönen sagt, jetzt hier musst du mal genauer gucken, hier im Umkreis ist irgendwie was. Und dann entdeckst du halt so eine schimmernde Box, wie so eine kleine Lootbox. Und dann fliegst du da rein und dann hast du irgendwie einen, wenn es gut läuft, irgendwie einen Bauplan, entdeckt und muss dann halt irgendwie, was weiß ich, 15 Bauteile finden irgendwo im All, völlig motivationslos, um dir ein neues Schiff freizuschalten. Oder du findest halt irgendwelche Story-Fragmente oder so. Und das ist so langweilig, in diesen Sektoren da rumzufliegen. Furchtbar. Also eine ganz, ganz schlimme Lösung. Ich weiß nicht, wie das in der Smartphone-Version geregelt ist, ob du das dann da quasi als Mission bekommst für Gameplay-Loops.
Das war wahrscheinlich. Update. Das war ein Update. Also da gab es ja diese, es gab im zweiten Teil so einen Modus, wo man so frei rumfliegen konnte. Das fanden viele Spieler sehr nett. Und das hat man dann aufgrund der Rufe der Fans dann so mit zusätzlich eingebaut. Aber diese Gegenstände, die man da finden muss, das sind halt übrigens diese Story-Fetzen, ne? Also im Gegensatz zu Destiny muss man da jetzt keine Webseite ansurfen, sondern diese scheiß Orbs einsammeln.
Immerhin
sind sie im selben Spiel und im selben Medium. Und aber die Sache ist, dass du, dass die halt auch völlig unmotiviert verteilt sind. Also es gibt keine richtige Logik, wo das ist. Ich dachte am Anfang immer so, okay, das ist jetzt irgendwo an so einem Schrottteil, also bin ich da immer hingeflogen. Und dann habe ich auch Sachen teilweise mitten im Raum gefunden oder irgendwie an so Ecken, teilweise auch am Mutterschiff selber, so, hä? Was macht das da? Also es macht null Sinn. Also es ist halt einfach irgendwie verteilt. Immerhin sind die Menüs, dadurch, dass es ja so ein Smartphone-Spiel ist, man will den Leuten ja auch transparent zeigen, wie viel Geld sie investieren können und wie viel Fortschritt sie dafür bekommen. Und das ist dann, also der Vorteil ist, dass man dann aber auch in den Menüs dann auch immer ganz gut sehen kann, was man da jetzt noch in den Levels finden kann, welche Gegner es zu besiegen gibt und so. Also da ist das Spiel dann auch sehr transparent, also. Aber das ist so ziemlich das einzig Positive, was ich von diesen Smartphones.
Aber das bezahlt man jetzt eben in der Switch-Version mit 20 Euro. Ja. Also die Version ist jetzt eben nicht mehr Free-to-Play. Sonst würden wir da, glaube ich, ganz anders drüber reden. Wäre ja tatsächlich auch mal ein interessanter Ansatz, jetzt einfach dieses Spiel auch Free-to-Play dazu haben. Aber es kostet jetzt in der Version 20 Euro im Nintendo eShop. Und tut mir leid, aber das finde ich nicht gerechtfertigt für dieses Spiel. Also da würde ich tatsächlich sagen, spart euch das Geld und schaut euch die Smartphone-Version einfach an. Also so ein bisschen Piu-Piu für zwischendurch kann man ja gerne mal machen, aber für die Switch-Version würde ich kein Geld ausgeben wollen.
Nee, wirklich nicht. Also ich meine, wer jetzt einzig und allein eine Switch hat und kann will unbedingt ein Weltraumspiel spielen und muss das unbedingt machen, würde ich trotzdem abraten. Das ist einfach nicht gut. Es ist einfach kein gutes Spiel. Ich habe mich so furchtbar zu Tode gelangweilt und ich habe das Ding, weil ich es halt für die GamePro getestet habe, ganze 10 Stunden dann halt auch gespielt und ich hätte jetzt noch weiterspielen können. Und wirklich, also ich muss mich da wirklich zwingen, weil das so unglaublich langweiliger Spiel ist und es wird nicht besser.
Du, mir ging es genauso. Ich habe es jetzt für den Podcast gespielt und habe es dann immer wieder in die Ecke gepfeffert, weil es mich auch so genervt hat, weil es auch frustig ist. Also wenn du dann auch so eine 20 Minuten Mission hast mit so einem blöden Boss mit entweder ist es viel zu einfach oder dann gibt es so einen Boss, der halt irgendwie zu schwer ist, weil du dann irgendwie immer wieder das Gleiche machen musst und immer nicht rechtzeitig ausweist. Und es macht auch einfach keinen Spaß, dann diese Mission nochmal zu spielen oder dann schaffst du es und dann hast du keinen Bock, diese Teile zu suchen und das Progressionssystem ist auch zu langsam, finde ich. Also es wäre viel schöner und besser, wenn du schneller an die besseren Schiffe, an die besseren Waffen kommst. Also ich finde, es ist auch sehr zäh von diesem Gameplay-Loop, weil es halt eben auch diese Spiel-Viel- oder Kauf-Halt-Mentalität dahinter steckt.
Es ist so, es ist, also, wie soll man das sagen? Also es zieht sich halt auch megamäßig wie Kaugummi. Mhm. Also du hast zwar schon Lust, dir deinen Weltraum-Fuhrpark sozusagen dann irgendwie zusammenzustellen, das ist auch schön präsentiert. Wie gesagt, die Menüs sind top, weil da wussten die halt auch, okay, wir müssen, also UI-Designer haben so richtig Kohle reingesteckt, damit die Dinger halt Leute halt auch kaufen. Und das, du hast dann, du denkst, du gehst in die Menüs und denkst, wow, geil, ich will jetzt dieses Schiff haben. Und da sind ja noch mehr Slots frei und so. Und dann sagt die Mechanikerin, hey, bau doch dieses Teilchen da ein. Und ich so, ja, klar. Und so, das sind so Sachen, wenn das schneller gehen würde, dann hätte man wahrscheinlich noch Grund so, weil dieses Loot-Prinzip ist jetzt in solchen Weltraumspielen nicht besonders vertreten gewesen. Da gab es jetzt mit Everspace so das erste Spiel, das ist jetzt wirklich mal ganz konkret eingebaut hat, aber das gibt es leider nicht für die Switch, aber das würde ich halt, wenn man jetzt sowas in der Art, und es sind ja irgendwie auch, ich glaube, die Entwicklerteams, das sind ja auch Leute, die davon abgespalten sind oder so, die sind von der DNA und von der Optik und vom Gefühl her teilweise schon sehr ähnlich, aber Everspace ist so 300 Mal das bessere Spiel. Das ist einfach auch ein, also das hat mir auch sehr gut gefallen, da kommt jetzt übrigens auch eine Retail-Version, glaube ich, raus für die Leute, die da nochmal gucken wollen, da sind, glaube ich, auch alle Extras drin, die digital auch verfügbar sind. Und da, wenn dann lieber das. Und also, ich habe ja gesagt, Tipps wollte ich noch geben, was man sonst noch spielen kann. Also, wer noch eine ältere Konsole hat, sollte sich vielleicht unbedingt mal Project Sylphid angucken. Das ist von Square Enix, von Square Enix, ein Weltraum-Shooter. Wow. Es gibt so Genres, wo man denkt, hä, Square Enix? Und die haben tatsächlich so einen Wing Commander im Anime-Stil gemacht, der aber wirklich geil ist, weil du diese ganzen, du kennst doch bestimmt so diese diese Mech-Animes, wo die so durch den Weltraum fliegen und dann schießen die nicht mit einer Rakete, sondern kommen dann gleich 30 Raketen aus so einem Ding raus. Man weiß gar nicht, woher die Raketen kommen, aber es ist so ein totales...
Ich hab gerade Battletech gespielt, ich weiß ja genau, was du meinst.
Genau, also sowas in der Form irgendwie. Und so ist das. Also dieses Spiel, also du hast ja wirklich, das sind so Raumschlachten, das sind gar nicht so viele Missionen, also es sind wirklich nur eine Handvoll Missionen. Ich weiß nicht, ob das, sind knapp über 10 oder so. Es sind relativ umfangreiche Missionen, da muss man lange spielen. Teilweise gehen die wirklich so halbe bis dreiviertel Stunde. Und das sind riesige Schlachten, wo du so wirklich auch mega große Raumschiffe hast. Und da passiert ständig irgendwie eine Story. Also du hast ja, du gehst da rein und hast wirklich die ganze Zeit das Gefühl, man spielt ein Anime aus der Perspektive von so einem Wing Commander Spiel. Und es hat auch wirklich diese, also der Weltraum ist nicht schwarz und trist, sondern mega bunt. Also du hast, es ist fast schon wie No Man's Sky, so ein bisschen von der Farbvielfalt. Nur dass du halt diese Geschosse hast, diese, die haben dann auch alle so einen Rauchtrail, es sieht megamäßig aus. Und das Spiel ist voll untergegangen, weil Weltraumshooter ja sowieso nicht besonders stark vertreten sind. Und das kann ich empfehlen. Dann gibt's Dark Star One, ein Spiel aus Deutschland, das echt gut ist. Ist das ein deutsches Spiel? Ich weiß gar nicht, aber es ist auf jeden Fall, ist in Deutschland gepublished worden zumindest. Und das ist ein sehr gutes Spiel, auch für Xbox 360. Und dann gibt's jetzt gerade für aktuelle Konsolen noch Strike Suit Zero, kann ich noch sehr empfehlen. Das ist nämlich genau das, was Galaxy im Fall halt nicht ist. Da spielt man wirklich einen Mech im Weltraum, aber spielt sich halt ansonsten wie so ein Space-Shooter. Und das ist schnell, das ist laut, das ist aggressiv, das ist actionreich, das ist fordernd, das sieht super gut aus, ist trotzdem unkompliziert. Also man kann da trotzdem die Missionen in sehr kurzen Abständen spielen und es macht dreimal mehr Spaß. Außerdem kann der Mech sich transformieren. So.
Das ist ein Argument.
Jetzt müsste ich das mal croppen. Es ist wirklich gut, also es gibt wirklich gute Alternativen, wenn man andere Konsolen hat. Man braucht Galaxy on Fire da wirklich nicht. Und ich finde, das schade, weil das Fish Labs kann es ja eigentlich. Also das ist echt ein fauler Port, das muss man so sagen. Also die Mobilspiele sind ja...
Wir haben es ja gesagt, Galaxy on Fire ist ja per se, würde das ja alles bieten, um das zu einem geilen Switch-Spiel zu machen. Ja. Aber das ist es halt jetzt nicht, diese Version. Das ist einfach nicht genug.
Nee, das ist nicht genug. Das ist ein also für mich ist das ein lazy Port. Das ist jetzt, die wollen halt irgendwie cool machen. Ich hoffe sehr, dass sie dann von dem Feedback vielleicht motiviert sind, dann eine richtige Switch-Version zu machen oder ein richtiges Galaxy on Fire, was auch funktioniert. Und dieses Feedback, das wir jetzt gegeben haben, das war ja bei Galaxy on Fire 2 HD auf dem PC genau selber. Da haben die Leute ja auch gesagt, das ist zu wenig. Also für ein Spiel, wenn Leute sich wirklich dediziert vor den Computer setzen, ihren USB-Joystick rausholen und sich ihr, keine Ahnung, wie so aus Plastik auf den Kopf setzen und sie wollen jetzt Luke Skywalker sein, dann kann man den nicht mit so einem 5-Minuten Pille-Palle-Ding vom Smartphone kommen. Das sind zwei unterschiedliche Umstände, ein Spiel zu spielen und zwei unterschiedliche Anforderungen. Und das ist über Galaxy
on Fire. Ja, und sowas funktioniert halt, so ein Move funktioniert halt, wenn du halt das einzige Spiel in deinem Genre bist auf einer neuen Konsole, die halt jeder gerade hat und jeder haben will und jeder irgendwie im E-Store da rumsucht. Da fällt natürlich so ein Spiel dann trotzdem auch auf. Deswegen haben wir jetzt auch eben gesagt, lass uns hier deutlich sagen, dass sich das nicht lohnt.
Ja, das ist halt, ist auch klar, warum das so schnell portiert worden ist. Das macht ja auch wirtschaftlicher Sinn, macht das natürlich Sinn. Da hat irgendjemand gesagt, wir müssen das ganz schnell machen. Wir haben doch sowieso schon ein Mobilspiel, also machen wir das. Und auch, wirklich, auch das Argument, ja, die Switch ist ja auch eine Mobilkonsole. Ich glaube aber, wenn die Leute unterwegs Zelda spielen oder Mario oder so, dann erwarten sie, glaube ich, ein bisschen mehr von einem Switch-Spiel als so ein Smartphone-Ding. Also, ne, lieber mal die kostenlose Version aus für Smartphone runterladen, da seid ihr dann auch, dann habt ihr da jetzt nicht viel verloren.
Genau. Gut, das war unsere Besprechung von Manticore Galaxy on Fire für die Switch. Der Everspace Podcast, ich weiß jetzt die Nummer nicht mehr, aber einfach mal kurz in unserem Archiv nachschauen. Und der Micha ist so freundlich und postet seine Alternativen, die er gerade aufgezählt hat, nochmal für euch in den Blogpost. Dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen.
Es gibt übrigens Charakter. Wollte ich noch sagen, ich habe es noch nicht gespielt, aber es gibt auch ein Spiel zu Iron Sky.
Oh Gott.
Diesen Film mit den Nazis auf dem Mond. Aber ich habe es nicht gespielt. Das ist von Reality Pump. Das sind die Leute, die Earth und auch diese Rollenspielreihe gemacht haben. Ich glaube, Two Girls heißt die. Und das ist eins der letzten Spiele, die Topware rausgebracht hat. Aber ich habe es ehrlich gesagt.
Gottes Willen.
Ich weiß nicht, ob das was gut ist oder so, aber wollte ich jetzt nur an der Stelle erwähnen, ist mir gerade noch eingefallen. Für die Leute, die ganz verzweifelt sind und vielleicht schon Dark Star One und Project Sophie durchgespielt haben, die sollten sich vielleicht mal Iron Sky angucken.
Weiß nicht, wie war das denn bei dem Film mit den verbotenen Nazi-Symbolen? Das ist bei dem Spiel
ja
immer ein bisschen
schwieriger. Die Filme sind ja Kunst. Ich weiß nicht, wie das im Spiel ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber der Film ist ja ganz eindeutig gegen Nazis.
Ja, ist mir schon bewusst, aber Wolfenstein ist auch gegen Nazis und hat auch das Problem gehabt. Deswegen frage ich mich, wie das bei diesem Spiel gelöst wurde.
Ich weiß es nicht, aber das ist ja in Deutschland, ich glaube, in Deutschland ist es auch ganz, wie der Film. Der Film ist ab 12 und ich glaube, das Spiel ist auch ab 12. Also ich glaube, dann haben sie wahrscheinlich die Symbole angepasst oder so. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich kann mal reingucken. Ich kann da mal im Blogpost reinschreiben.
Alles klar. Das ist. Gut, das war's für heute. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder mit einem hoffentlich besseren Spiel. Gehabt euch wohl. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir und den Hörern. Tschüss, Michi.
Bis dann. Tschüss.
Ich habe dich noch nie Michi genannt, fällt mir gerade auf.
Michi.
Ciao.
Tschüss.